Folge 97. Interview mit Heilpraktiker und Osteopath Klaus Mührer. Prophylaxe und Therapie durch artgerechte Ernährung. Die Rolle von Entzündung und Zucker bei der Entstehung von Krankheiten und was chronischer Rückenschmerz mit dem Darm zu tun hat. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Evolution Radio Show. Mein heutiger Gast ist Klaus Mührer. Er ist Heilpraktiker, Physiotherapeut, Osteopath und Autor. In seiner Praxis für Naturheilkunde in Ortenburg in der Nähe von Passau betreut er seine Patienten nach ganzheitlichen Gesichtspunkten. Er schaut aber nicht nur auf den Bewegungsapparat, sondern hat auch ein wirklich profundes und tiefes Wissen zur Ernährung, Mikronährstoffen und den einzelnen Organsystemen. Lieber Klaus, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
Hallo Julia, danke, dass das funktioniert hat. Freut mich. Ja.
Mich freut es auch sehr und vor allem jetzt, da ja jetzt schon bald Weihnachten vor der Tür steht, ist es ja oft dann nochmal hektischer, obwohl es da eigentlich besinnlich und ruhig sein sollte. Und deswegen freut mich das ganz besonders, dass du doch Zeit gefunden hast. Ich habe über dich oder ich habe dich das erste Mal so wirklich, oder du bist auf meinem Radar erschienen sozusagen, durch dein Buch, das mich wirklich sehr angesprochen hat, allein schon vom Titel her, nämlich Prophylaxe und Therapie durch artgerechte Ernährung. Und ich finde einfach, also wie ich auch dann durch dieses Buch durchgeblättert habe und durchgelesen habe, ist mir einfach aufgefallen, dass das ein unglaublich tiefes und, wie soll ich sagen, wissenschaftliches Buch ist, das meiner Meinung nach eigentlich in keiner Bibliothek fehlen darf von jedem, der sich irgendwo mit Ernährung oder mit Gesundheit und auch mit der evolutionären Lebensweise auseinandersetzt. Und du greifst oder du rechnest da ja auch in diesem Buch relativ streng mit der DGE ab, unter anderem. Und da würde ich gern ein bisschen wissen, was hat dich eigentlich dazu veranlasst, das in Frage zu stellen?
Also grundsätzlich war es definitiv keine Langeweile, weil ich in der Praxis 60, 80 Stunden bin. Aber ich habe in meiner Praxis mit mittlerweile 20 Jahren Praxistätigkeit gesehen, auch als Osteopath, das heißt auch im Zusammenhang mit dem Verdauungsapparat und Bewegungsapparat, wie wichtig die Ernährung ist. Ja. Und ich habe immer wieder auch Leute gehabt in der Praxis und immer wieder Leute, die in Selbsthilfegruppen sich Rat suchen. Und wenn jemand mal krank ist, dann sucht er natürlich erst einmal auch die Ernährung zu optimieren. Und ich habe zum Beispiel eine Patientin gehabt, die ist zu mir gekommen, die war in der Selbsthilfegruppe für Colitis, für chronische Darmentzündungen und hat seit 5 Jahren 20 Mal Durchfall täglich gehabt, mit Methotrexat und Cortison eingestellt. Methotrexat ist ein Chemotherapeutikum, aber trotzdem 20 Mal täglich über 5 Jahre hinweg, kann man sich gar nicht vorstellen. Und die war eben auch in der Selbsthilfegruppe für Colitis, also auch in der Römerliga sozusagen tätig und hat sich da auch die Informationen geholt, wie optimale Ernährung ausschauen sollte. Und das, was da empfohlen wurde, das ist überwiegend Vollkornprodukte, Nudeln, Reis, Kartoffeln, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Ja, die Ernährungspyramide lernt ja jeder im Kindergarten. Und genau aufgrund dieser Empfehlung, die jeder chronisch Kranke auch erhält, bei jeder Ernährungsberatung und so weiter, die ist grundsätzlich falsch und führt zu Entzündung. Ja. Und genau aus diesem Grund habe ich mich erst einmal hingesetzt und habe dann auch das Buch geschrieben aus der Praxistätigkeit raus und auch mit Rückfragen von Patienten, was kann man verstehen, wo ist eine logische Lücke und so weiter. Deswegen denke ich, bleibe auch mit meinem Buch wenig Fragen offen, wie optimale Ernährung wirklich ausschauen sollte. Und genau deswegen muss auch da so eine scharfe Abrechnung mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weil jeder natürlich sagt, ja, aber es heißt doch, Vollkorn ist so gesund, ja, ist so nährstoffreich und so weiter. Und jetzt, wenn wir überwiegend Vollkorn essen und dürfen ja keine tierischen Fette nicht essen, weil da Arachidonsäure drin ist, das Entzündungen fördert und so weiter. Ja, und durch meine Praxistätigkeit auch mit Mikronährstoffanalysen seit knapp 20 Jahren auch mit dem Fettsäurestatus, den ich erhielt, mit Nährstoffen und so weiter, sehe ich halt immer wieder, dass Leute, die optimal, anscheinend optimal ernährt sind, nach DEG-Richtlinien, ja, also DEG ist nur ganz kurz für die österreichischen Zuschauer, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, bei euch heißt es dann die Österreichische Gesellschaft für Ernährung, also auch die Schweizer gibt es miteinander, sprechen die, die von der DACH die gemeinsame Ernährungsempfehlung aus. Wie gesagt, die Ernährungspyramide mit überwiegend Nudeln, Reis, Kartoffeln und Brot. Und genau dieses goldene Karl-Vollkornbrot wird dann angebietet bis aufs Letzte. Mhm. Und genau dadurch haben chronisch kranke Patienten keine Chance, wieder gesund zu werden. Weil ja, in dieser Ernährungspyramide paaren sich drei grundsätzliche, die drei grundsätzlichen Fehler in der Ernährung, große Zuckermengen, niedrige Nährstoffe und schlechte Fettsäuren. Mhm. Und das ist Basis für chronische Entzündungen. Genau deswegen habe ich mir ein bisschen hingesetzt und habe ein kleines Büchlein verfasst.
Glanz. Das kleine Büchlein hat 400 Seiten und ist wirklich vollgepackt mit Wissen. Also das ist ein wirklich gewaltiges Handbuch einfach geworden, muss ich sagen. Ich meine, irgendwo hat ja, für mich stellt sich immer die Frage, und ich finde es auch immer ganz spannend zu wissen, wo war für dich sozusagen, oder wann war bei dir dieser Punkt, wo du gesagt hast, aha, irgendwas stimmt mit den Ernährungsempfehlungen nicht, weil, oder bei mir war es zumindest so, ich habe das Anfang schon geglaubt und auch so nachgemacht, bis mir halt dann selber nicht mehr gut gegangen ist und ich das dann begonnen habe, in Frage zu stellen. Ich meine, wann war bei dir der Punkt oder gab es da bei dir persönlich einen Punkt oder war das einfach, dass du gesehen hast in deiner Praxis, dass da passt irgendwas nicht zusammen?
Ja, also den Punkt hat es nicht gegeben. Es war natürlich, also ich habe selbst da immer wieder chronische Magen-Darm-Beschwerden gehabt, nichts Schlimmes, aber einfach gesehen, dass irgendwas funktioniert nicht, wo ich viel Sport mache und so weiter. Also Sport ist zwar das wichtig, aber das Essen ist genauso wichtig, ja, so ist es nicht.
Ja, ja.
Und ansonsten habe ich immer wieder so kleine, wie ich es in meinem Buch habe, so kleine Puzzleteile. Ja. Mhm. Also kleine Puzzleteile, kleine Fakten, die sie ergeben haben, an denen man nicht mehr rütteln kann.
Ja.
Und gleichzeitig dann auch immer wieder Laboranalysen. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, da ist eine Patientin herin gewesen, die war wird kaputt, depressiv und alles mögliche und hat eh viel Vollkornprodukte gegessen, wenig Fleisch, hat sich ganz strikt an die Ernährungsempfehlungen gehalten und hat einen Mann dabei gehabt, der war fit, leistungsfähig, nie krank und hat gesagt, ich will doch dem mehr erklären, wie der gescheites Essen ausschaut. Dass er endlich weniger Fleisch isst und endlich einmal das gesunde Vollkornbrot. Und dann haben wir dann natürlich auch die Nährstoffe auch gemessen und haben gesehen, ja, also wo es gefehlt hat, das war natürlich bei der Frau, ja, ja, weil ich natürlich mit Nudeln, Reis, Kartoffeln und Brot, mit dieser Stärke Last, keine Nährstoffe in den Eibach ja. Ich habe es in meinem Buch direkt verglichen, sogar Schokolade hat mehr Vitamine und Mineralstoffe, das hochgelobte goldene Vollkornbrot.
Ja. Ja, das gefällt mir überhaupt gut in deinem Buch, weil du immer die Glukoselast von den von zum Beispiel Vollkornbrot vergleichst eben mit einer Tafel Schokolade und das und auch dargestellt die Empfehlungen der DGE für den ganzen Tag auf umgerechnet auf Schokoladetafeln. Ja. Da kommt ja, auch eine ganz schöne Menge.
Ja, ja, weil man, das ist ja, meine optische Darstellung ist ja nur, damit man sich vorstellen kann. Ich ja. sage, aus meiner Praxis raus. Also ein Patient kann nichts anfangen mit einem glykämischen Index und kann nichts anfangen mit einer glykämischen Last. Na. Die glykämische Last, die habe ich dann optisch dargestellt. Ja, und eine glykämische Last von 42 Gramm Traubenzucker, das ist eine Zahl, das ist keine Vorstellung. Aber so viel haben zwei Scheiben Vollkornbrot und 42 Gramm Traubenzucker sind 1,5 Tafeln Schokolade. Das heißt, zwei Scheiben Vollkornbrot liefern wirklich die gleiche Blutzuckerkurve, die gleiche Blutzuckerlast, die ja. gleiche glykämische Last wie 1,5 Tafeln Schokolade. Mhm. Nachdem jeder schon mal eine Tafel Schokolade auf Ex verputzt hat, hat man ein Bild.
Ja.
Ja. Und so habe ich auch immer argumentiert, also mit unstrittigen Fakten, nicht mit irgendwelchen Studien. Ja, es mhm. gibt sehr viele Studien, es gibt sehr viele schlechte Studien.
Ja.
Und die DGE orientiert sich überwiegend an schlechte Studien, zum Beispiel an der Nurses Health Study, das ist eine sehr große Studie, die Herzstudie, wo auch sehr viele Informationen über Ernährung zusammengetragen worden sind, über 30 Jahre, 130.000 medizinische Angestellte. Und 30 Jahre, 130.000, da möchte man meinen, was da rauskommt, das hat Gewicht. Ja. Und so ist auch rausgekommen, dass tierisches Eiweiß 2% mehr Sterblichkeit macht als pflanzliches Eiweiß. Es ist aber auch rausgekommen, dass bei einem Diabetiker wurscht ist, wie viel Kohlenhydrate das ist. Spätestens dann muss man die Studie mal in Frage stellen. Und die Datenerfassung für die Ernährung war alle 4 Jahre ein Fragebogen: Was habt ihr denn jetzt im letzten Jahr so gegessen?
Genau.
Das ist ein Hammer. Das ist Wissenschaft.
Ja.
Das ist ein Hammer. Ja. Und genau diese Studien, die werden dann fleißig zitiert und rundgerechnet und so weiter. Die Datenerfassung ist ein Schrott mit einer Fehlerquelle von 30-50% und dann rechnet die so lange rum, bis irgendwann einmal 2% Unterschied da ist.
Ja.
Also eigentlich mathematisch zum Schauen, mal wissenschaftlich sowieso.
Genau, das stimmt. Also wahrscheinlich sowas ist auch irgendwie nur in der Ernährungsmedizin oder in der Ernährungswissenschaft möglich, weil in jeder Wirtschaftsstudie oder in der Physik oder in sonst irgendeiner harten Naturwissenschaft das ist lächerlich, da wird man nicht einmal drüber diskutieren, über solche Ergebnisse in Wirklichkeit. Ja. Und es ist ja auch eben so, dass sich eben, wie du sagst, viele nicht wissen, wie solche Studien ablaufen und die wenigsten können sich erinnern, was sie vor 3 Tagen gegessen haben, ja, geschweige denn, was sie im ganzen Jahr gegessen
haben. Ja. Ja. Ja, ich finde das recht spaßig.
Ja. Ja. Genau.
Und dadurch muss man wirklich schauen, was ist im Essen drin. Ja, und wenn man das runterbricht auf das Einfache, das versteht jeder. Da muss ich nicht Ernährungswissenschaft oder Biochemie studiert haben, das versteht jeder. Wenn ich weiß, 2 Scheiben Vollkornbrot haben einen Kohlenhydratanteil von 50%, dann weiß ich, das Kohlenhydrat, das da drin ist, das ist Stärke. Und Stärke sind nur Traubenzuckermoleküle, die in der Kette zusammengebunden sind. Und die im Magen-Darm-Trakt zerlegt werden. Dann weiß ich, mit 2 Scheiben Vollkornbrot habe ich 50 Gramm, also oder 2 Scheiben Vollkornbrot, 160 Gramm liefern dann entsprechend die Hälfte an Zucker. Das heißt ungefähr die Zuckerlast von 1,5 Tafeln Schokolade.
Ja.
Und das ist zu jeder Mahlzeit. Ja.
Genau.
Das muss ich erst mal aushalten. Das heißt, das muss mein Stoffwechsel erst mal aushalten und das muss mein Magen-Darm-Trakt erst mal aushalten. Und deswegen laufen auch sehr, sehr viele Beschwerden, die ich in der Praxis habe, über chronische Reizzustände im Magen-Darm-Trakt, direkt oder indirekt.
Mhm.
Ja. Direkt natürlich so Reizdarmsymptome, Colitis und so weiter, die, wenn ich jetzt halt nur einen Reizdarm habe, dann lassen die Patienten 2 Wochen lang die Stärke weg, von ist gut. Meistens schon auf 5 Tage, egal, auch wenn sie schon 20 Jahre haben.
Das ist egal.
Ja, also ich kann meinen Patienten sagen, wenn du so isst, wie ich das sage, hast du bei diesem Beschwerdebild sehr, sehr wahrscheinlich nach 2 Wochen keine Beschwerden. Wenn nicht, haben wir noch irgendwas übersehen, zum Beispiel eine Nahrungsmittelallergie oder sonst.
Mhm.
Ja, aber man kann, und das ist natürlich, den Vorteil habe ich natürlich in der Praxis, weil ich direkt mit Patienten arbeite und dadurch natürlich sehe, wie schnell der Stoffwechsel dann wirklich reagiert.
Ja.
Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr entscheidend. Also das heißt natürlich direkt Magen-Darm-Beschwerden, aber auch indirekt, wie ich es gesagt habe, wie zum Beispiel auch chronische Rückenschmerzen. Ja, der häufigste Rückenschmerz in Deutschland ist der morgendliche steife Rücken. Mhm. Wenn ich aufstehe morgens und dann habe ich im Beizeit Rückenschmerzen quer über den Rücken rüber, wenn ich beim langen Sitzen aufstehe, dann muss ich erst einmal mich ein bisschen warm laufen. Nach ein paar Schritten ist der Schmerz wieder weg.
Wo man sich so direkt so ein bisschen so lahm fühlt, oder?
Ja, genau. Wo man sich erst einmal langsam aufrichten muss.
Ja. Ja.
So, wie so eine alte Oma, die sich erst einmal ein bisschen aufrichten muss.
Genau,
ja. Wie wenn der Traktor erst einmal langsam hochfahrt. Also diese Anlaufproblematik vom Rücken. Das ist mit Sicherheit der häufigste Rückenschmerz, den wir haben. Und genau dieser Schmerz ist direkt und unmittelbar durch Ernährung zu beeinflussen. Das ist ein chronisches Darmproblem. Ob ich jetzt Magen-Darm-Beschwerden habe oder nicht, das sei mir dahingestellt. Aber diese großen Zuckermengen, die ich mit Stärke esse, die machen im Darm chronische Entzündungen. Ein Lymphstau auch in der Radix mesenterica, das ist die Dünndarmwurzel, der Lymphknoten des Bauchraums, und dahinter müssen die Blutgefäße vorbei. Das heißt, dieser morgendliche Rückenschmerz ist nur ein Mangel der Blutung, ausgelöst durch ein chronisches Darmproblem. Der Muskel funktioniert nämlich nur dann gut, wenn er gut durchblutet ist. Ja, der Muskel braucht, damit er gut funktioniert, eine gute Durchblutung, damit er Sauerstoff und Nährstoff hat für die Energiegewinnung. Für was braucht der Muskel Energie? Zum Anspannen oder zum Entspannen? Was kostet Energie?
Zum Entspannen,
du hast das gut gemerkt.
Genau. Ja.
Zum Entspannen. Das Entspannen kostet Energie. Ja? Das ist wie bei einem toten Fisch. Der tote Fisch ist nach einer Stunde steif, weil alle seine Muskeln von selbst anspannen. Das ist wie ein biochemischer Magnet.
Genau.
Da verbinden sich in der Muskulatur 2 Eiweißmoleküle, Aktin, Myosin. Und um die zu lösen, brauche ich wieder Energie, ATP.
Die Leistung, oder ist das, ja?
Das Anspannen geht von selber und das Entspannen kostet Energie. Das ist die Leichenspannung. Genau. Das heißt, je schlechter durchblutet der Muskel ist, umso verspannter ist er, umso verkrampfter ist er. Und wenn ich dann endlich ein paar Schritte gelaufen bin und das Blut wieder hinbringt, gegen die Widerstände vom Bauch an, dann kann der Muskel wieder Energie gewinnen und die Anspannung lösen. Das heißt, die richtige Diagnose für diese chronische, für diese chronischen Rückenschmerzen morgendlich aus dem Bett raus, das ist kein Bandscheibenvorfall, das ist keine Arthrose, sondern es ist richtig gesagt ein Rigor Mortis Pudicis. Ja, das haben wir extra von einem Freund übersetzen lassen, weil eine Diagnose ist nur was wert, wenn sie lateinisch ist.
Natürlich.
Rigor Mortis Pudicis ist die Leichenstarre am Arsch. Es ist ein chronisches Darmproblem, ein Mangel der Blutung, eine muskuläre Komponente, die mit der Ernährungssituation sehr schnell im Rahmen von 2-3 Wochen besser ist. Mhm. Und wenn es noch nicht deutlich besser ist, nach 2-3 Wochen sind eben über Jahre hinweg oder über Operationen, Verwachsungen im Bauchraum, die die Durchblutung da einschränken. Aber da ist es dann von Vorteil, wenn man Osteopathen hat, und ich bin ja Osteopath und behandle dann den Bauchraum osteopathisch nochmal nach. Mhm. Und wenn das dann der Fall ist und jemand, man kann diese Rückenschmerzen auslösen, das mache ich dann auch in der Praxis. Das heißt, ich tritt meine Patienten so lange, bis man dann den Rückenschmerz hat. Dann wird der Bauchraum behandelt osteopathisch tief, die Verspannungen, die Verwachsungen, die Verklebungen werden dann durch eine ganz tiefe osteopathische Behandlung, die meistens keinen Spaß macht, frei gemacht. Und wenn dann die Durchblutung im Bauchraum wieder besser ist, dann ist der Schmerz sofort und unmittelbar danach viel besser. Ja? Und dann hört der Patient auch zu, wie er Essen ausschauen soll.
Das heißt, solche kann sowas auch zum Beispiel, weil du angesprochen hast, Operationen, also wenn man Operationen im Bauchraum hatte, kann das dann in weiterer Folge sich so auswirken?
Genau, auch Operationen, also müssen nicht, aber können.
Ja? Ja.
Also wenn Verwachsungen, Vernarbungen sind und die können durch Operationen bestehen, aber auch durch Nährstoffdefizite und eine ewige Mangeldurchblutung im Bauchraum oder durch Fehlernährungsprozesse.
Ja? Ja.
Große Zuckermengen, die im Magen-Darm-Trakt immer wieder wie eine Bombe einschlagen.
Ja? Ja.
Dann habe ich Reizzustände im Bauchraum, die zu einer Mangelbewegung des Darms führen und dadurch im Endeffekt auch irgendwann mal zu Verklebungen, zu Verwachsungen im Bauchraum. Und die werden im Rahmen im Bereich der Blutgefäße passieren. Dann haben wir mechanisch einen Widerstand, der sich durch muskuläre Verspannungen bemerkbar macht.
Mhm. Ja,
im unteren Rücken, aber auch im Kniebereich, auch Achillessehnenbeschwerden oder sonst was. Also alle Beschwerden, die prinzipiell den Schmerzcharakter haben, in Ruhe und aus der Ruhe schlecht, aus der Ruhe raus schlecht, mit Belastung gut werden,
das sind
Durchblutungsprobleme.
Ah.
Ja? Also wenn ich zum Sporteln gehe und bin warm gelaufen und mein Achillessehnenschmerz ist weg, mein Rückenschmerz ist weg, dann weiß ich, ich habe ein Problem.
Okay.
Ich habe auch ein Problem.
Oder, ja. Ja,
dann habe ich kein orthopädisches Problem, weil mit Belastung würde das orthopädische Problem ja schlechter werden.
Okay.
Wenn meine Beschwerden mit Belastung gut werden,
dann
ist es der Bauch, sprich der Darm und vielleicht eventuell Verwachsung.
Okay.
Aber sprich auch dadurch so natürlich das Essen, haben wir wieder beim Essen.
Genau. Dann
haben wir wieder bei diesen großen Zuckermengen, die tagtäglich da im Bauchraum durch die Stärke aufknallen.
Ja. Und ich meine, eine Sache ist natürlich der Zucker an sich, aber dass ja auch die, sowas wie Kartoffeln oder Brot oder Nudeln ja auch jetzt nicht großartig nährstoffreich sind und da vielleicht auch einerseits die Zuckerlast, aber ich andererseits auch allein dadurch Nährstoffdefizite wahrscheinlich habe, weil die Nährstoffdichte nicht sonderlich hoch ist, beziehungsweise die Aufnahmemöglichkeit ja eher eingeschränkt ist.
Das stimmt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung brüstet sich damit, dass ihre Empfehlung eine niedrige Nährstoffdichte hat.
Tatsächlich.
Das heißt, auf der Eis gibt es viel Essen. Und es hat zu wenig Kalorien, aber es hat zu wenig Nährstoffe.
Ja.
Ja, also Nudeln, Reis, Kartoffeln und Brot sind nährstoffarm. Ja, wie gesagt, ich habe also das Standardwert, um die Nährstoffe darzustellen, ist der Bundeslebensmittelschlüssel, das ist vom Max-Ruber-Institut. Da sind 15.000 verschiedene Lebensmittel und Nahrungsmittel, Nährstoff, Mineralstoff und Aminosäuren und so weiter, entsprechend aufgedröselt. Und da habe ich wirklich auch das Vollkorn rausgenommen und wirklich zum Spaß mal mit Vollmilchschokolade verglichen. Und da sieht man wirklich, dass Vitamin für Vitamin, Mineralstoff für Mineralstoff, sogar Schokolade mehr Nährstoffe hat, wie das hochgelobte goldene Kalbfutter. Das heißt, bei riesen Zuckermengen, Zuckermengen im Rahmen von 5-6 Tafeln Schokolade, die ich mit Nudeln, Reis, Kartoffeln und Brot mit diesen Kohlenhydraten, mit diesen Stärkelieferanten habe und gleichzeitig weniger Nährstoffe wie Süßigkeiten. Dadurch hinkt mein Vergleich in keinster Weise, sondern Ja, sondern er ist leider wahr.
Leider wahr, ja.
Das verstehen aber viele nicht. Ja. Also viele denken sich, der spinnt, ja, spinnt oder schaut, das stimmt schon. Allerdings die Darstellung, die stimmt. Ja. Das ist eigentlich immer ein bildhafter Vergleich, wie groß die Glukose, die Zuckerlast wirklich ist von diesen Stärkenahrungsmitteln.
Genau.
Das ist Grundlage für sehr, sehr viele Krankheitsprozesse.
Ja. Aber dieser grundsätzliche Missverständnis sozusagen, das findet sich nicht nur in der, sage ich jetzt, in der Laienbevölkerung, sondern ich habe erst unlängst mit einer Diätologin zu tun gehabt und ich habe eben von Kohlenhydraten und Zucker gesprochen und sie hat so gemeint, na, aber meinst du jetzt nur freie Zucker oder auch gebunden sozusagen? Da habe ich gesagt, naja, im Endeffekt ist ja wurscht, weil durch die Darmwand gehen ja sowieso nur Monosaccharide.
Also, ja, genau.
Der Zelle ist es ja egal, wo das vorher drin war, die Glucose. Ja? Und ja, deswegen finde ich auch den Vergleich so und so sehr, sehr passend. Ja.
Ja, aber du hast schon recht. Das ist auch, also auch in der Fachwelt gibt es die gesunden Kohlenhydrate, die Nudeln, Reis, Kartoffeln und den Zucker. Was aber absoluter Unsinn ist. Also aus zwei Gründen. Erstens, wie gesagt, Traubenzucker. Stärke ist ja nur zusammengeklebter Traubenzucker und wie du schon gesagt hast, wird ja dann im Magen-Darm-Trakt zerlegt und dann habe ich diese Traubenzuckermengen im Darm und anschließend auch im Blut. Und zwar, wie der glykämische Index zeigt, die Stärke aus dem Vollkornbrot erscheint ähnlich schnell im Blut wie blanker Haushaltszucker. Nicht langsam, wie man meint, man schmeckt ihn leicht. Ja. Und das Zweite ist, der normale Haushaltszucker ist ja auch in der Paprika, in der Karotte drin. Ja. Das heißt, kleine Mengen vom Haushaltszucker im Rahmen von Obst und Gemüse ist ja nicht einmal ein Thema.
Nein, eh nicht, ja.
Aber der wird verteufelt, bis auf letzte Bräser. Bis auf letzte Bräser darf man keinen Zucker essen. Ja? Wobei es ja in der Paprika und der Karotten genau das Gleiche ist. Ob jetzt zwei Kugeln Eis einmal isst, einmal das Zucker oder zwei Paprika, die Zuckerlast ist die gleiche.
Ja.
Ja? Genau, aber nur mal ganz kurz zurück zum Experten. Also, ich kenne für. Auch damit es an Patienten kommt. Das ist ja die Grundabsicht meines Buches gewesen. Und ein Lehrer von mir ist der Professor Bayer, das ist seines Zeichens Präsident der Bayerischen Rheumaliga. Und er hat das Buch für sehr, sehr diskussionswürdig empfunden, hat dann auch mit seiner Präsidentin des Bundesverbands, mit der Frau Professor Grumnicker Ille, ein Gespräch aufgenommen und hat sie gebeten, sich mein Buch durchzuschauen und sich mit mir auseinanderzusetzen. Die Frau Professor Grumnicker Ille war dann auch ganz bestürzt, dass sie in ihrem Namen eine Ernährungsempfehlung an 100.000 Römerpatienten rausgibt, die Zuckermenge von 5.000 Schokolade beinhaltet. Und hat aber gesagt, sie kann mir leider nicht helfen, aber weil sie ist für den Medikamententeil in der Römerliga zuständig. Und der Ernährungsexperte in der Römerliga ist der Herr Professor Gernot Kaiser von der Uni Halle. Sie hat dann mit ihm im Vorfeld schon telefoniert und hat ihn gebeten, sich kritisch mit meinen Argumenten auseinanderzusetzen. Ich soll ihm doch bitte ihr Buch mit ihrem Anschreiben zuschicken. Das Buch habe ich dann 2 Wochen drauf wieder zurückgekriegt. Mit freundlichen Grüßen, noch viel Glück damit, Professor Gernot Kaiser. Dann habe ich gedacht, das kann doch nicht alles sein. Dann habe ich den nochmal angerufen und habe gesagt, Herr Professor Kaiser, Sie hätten sich ja kritisch mit meinen Argumenten auseinandersetzen sollen. Das hat ja die Frau Professor Grumnicker Ille gewünscht. Irgendwo ist da missverstanden. Und dann hat er gesagt, ach, wissen Sie, Herr Würer, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Stärke ist kein Zucker. Deswegen brauchen wir zwei nicht mehr weiter diskutieren. Boah, Ernährungsexperte, der Rheumaliga, seines Zeichens auch Präsident der Rheumatologen Deutschlands. Ich finde es zum Kotzen. Das ist der Wahnsinn. Der Schnee ist schwarz und dann ist alles erledigt.
Ja. Was heißt Stärke ist kein Zucker?
Ja, das ist seine ganz persönliche Meinung. Der Ernährungsexperte.
Ja, die Erde ist flach. Wir sind im Zentrum des Universums.
Genau. Ja.
Und solche genau aus diesem Grund kommen mir bekannt vor in der
Welt. Genau. Also da stößt man immer wieder an Wände, dass die eigentlich gar nicht sein dürfen, wenn man ein bisschen denkt, ein bisschen was hinterfragt. Das muss ja nicht einmal schwierig sein. Das lernt ja jetzt Kind in der 5. Klasse.
Ja. Das ist wirklich eigentlich es ist unbegreiflich.
Ja.
Dass das auch außen immer, aber ich meine, das ist bezeichnend und dadurch sieht man auch, warum sich nichts ändert.
Ja, genau.
Weil solche Leute in Positionen sind, die eben bestimmen, die Regeln und Empfehlungen herausgeben und eigentlich auch nicht bereit sind, sich einer wissenschaftlichen Diskussion zu stellen. Weil darum geht es ja. Man muss ja nicht gleich sagen, ja, sie haben recht, aber man kann ja sagen, gut, diskutieren wir drüber.
Ja, frei. Ja.
Nein, nein. Aber ich meine, das ist erste Stunde Biochemie oder nicht einmal das, weiß ich nicht, woraus.
Oder wahrscheinlich krank, ja.
Woraus Stärke besteht, ja.
Nein. Aber grundsätzlich ist es so, wie gesagt, die Rheuma-Patientin mit 20 Mal Durchfall, die hat mit der Colitis, die hat nach Ernährungsumstellung nach 8 Wochen 5-6 Mal Stuhlgang gehabt. Ja, also das war sehr, sehr relativ schnell nach Absetzen auch der Medikamente. Ja. Recht verträglich. Und jetzt, die war jetzt erst wieder, jetzt seit 4 Jahren nach Ernährungsumstellung bei einer Darmspiegelung, wie jedes Jahr. Und der Darm ist komplett entzündungsfrei. Das ist alles komplett abgeheilt. Ja. Auch mit Migräne oder sowas, es ist sehr, sehr wichtig. Ja. Also Migräne ist auch so ein Faktor, wo ich schlimme Tragödien sehe in der Praxis mit Medikamenten, die nur bedingt über den Tag helfen, aber die wöchentlich mehrmals eingenommen werden müssen. Wenn ich Migräne auf beiden Seiten habe, links und rechts, dann ist der Auslöser der Magen-Darm-Trakt. Ja? Wir haben auf der rechten Seite einen Nervus vagus und einen Nervus phrenicus. Der Phrenicus-Nerv kommt von der Halswirbelsäule und beide versorgen den Bauchraum. Und zwar rechts die Leber und der linke, der versorgt die Galle. Mhm. Und wenn das Leber-Galle-System aufgestaut ist durch diese großen Zuckermengen, dann kommt es zum Kopfschmerz, zur Migräne. Und zwar kann das dann im Migräneanfall auch so aussehen, dass ich erst mal rechts beginnt und dann auf die linke Seite schwappt und dann vielleicht sogar im gleichen Anfall nur die rechte Seite ist. Ja? Je nachdem, wie das Leber-Galle-System aufgestattet ist. Und diese großen Zuckermengen, die machen natürlich eine massive Leberbelastung. Mhm. Das sieht man, wie es der Dr. Nikolai Worm so treffend bezeichnet hat, in der Menschenstopfleber.
Genau. Ja?
Weil die Gänsestopfleber, die Ganserl werden ja auch, die kriegen dann eine Fettleber, eine nicht alkoholbedingte Fettleber, die Ganserl. Genau. Und die werden halt nicht vollgestopft mit Fette, sondern nur mit Stärke, mit Zucker, mit Getreide, mit Mais. Und in der Leber wird dann diese Zucker umgewandelt in Fette. Und wenn ich schnell nur Zucker nachliefert, kann durch das Insulin der Leber den Zucker nicht mehr abbauen. Ja. Und dadurch kriege ich eine Fettleber. Dadurch kriege ich eine gestaute Leber, die dann solche Migräneanfälle auslösen kann. Und wenn ich beidseits Migräne habe und ich habe keine Allergie dabei, dann ist halt nur durch das Weglassen dieser unglaublichen Zuckermengen, die man mit Stärke konsumiert, innerhalb von 2-3 Wochen der letzte Migräneanfall passiert.
Ja.
Das geht rasend schnell, egal wie lange das ich es habe.
Ja. Wahnsinn.
Das ist so wichtig. Ja, also es sind nicht nur freie Radikale, es sind nicht nur Entzündungen, die irgendwo im Hintergrund ablaufen, sondern es ist wirklich tagtägliche Hardware sozusagen, nicht nur Software, die da im Hintergrund läuft. Mhm. Ja.
Würde so sagen, oder was würdest du zusammenfassend sagen, sind für dich die größten, wie soll ich sagen, Probleme oder Gefahren von zu viel Zucker, Kohlenhydrate? Weil du hast ja einerseits jetzt über Blutzucker und diesen Aspekt gesprochen, aber und so ein bisschen auch Entzündung angesprochen. Aber was könntest du da nochmal ganz kurz drauf eingehen? Warum sind jetzt Kohlenhydrate in diesen Mengen ein Problem?
Also grundsätzlich, weil es alle möglichen Beschwerde oder alle möglichen Krankheitsprozesse anstupsen. Ob es jetzt ein Reizzustände im Bauchraum ist mit einer Mangeldurchblutung, wie wir es bei der Leichenstarre am Arsch besprochen haben. Ja? Oder ob es eine Leberbelastung machen, wie wir es mit der Migräne gehabt haben. Oder ob es chronische Entzündungen machen, der Zucker selbst, aber auch die im Gewebe abgelagerten Aged. Ja? Das ist Verzuckerung vom Gewebe, die bis zu Autoimmunprozessen auch anstoßen können, das heißt bis zum Rheuma. Ja? Mhm. Aber auch bei Tumorerkrankungen, die einzige Nahrungsquelle ist der Zucker. Also grundsätzlich, wenn ich nicht fit bin, ist dieser Zucker immer mit dabei. Ja? Und zwar in diesen großen Mengen. Ja? Mhm. Die kleinen Mengen sind jetzt nicht das Problem. Ja? Wenn ich mal 2 Kugeln Eis ist oder wenn ich mal oder wenn ich Obst ist. Das sind nicht die großen Mengen, die wirklich das Problem sind. Aber die großen Mengen sind die Stärkenahrungsmittel. Mhm. Und Reis, Kartoffeln und Brot bezeichnen, lustigerweise schmecken die nicht einmal nach was.
Nein.
Die schmecken nach gar nichts.
Ja.
Also, das heißt, die wegzulassen, ist ganz einfach.
Ja.
Also, das ist das Lustige dabei. Das Essen ist so einfach. Ja, ist mir ein Fisch mit Gemüse und lass einen Reis weg, der schmeckt sowieso nach nichts. Der geht sowieso nur in Bewegung.
Das
muss ich essen. Ja. Und so ist es. Ja. Und wenn ich da ein bisschen erfinderisch bin, wie ich es auch im Buch dargestellt habe, wie es auch im Internet 1000 verschiedene Rezepte, Low-Carb-Rezepte gibt, dann kann ich meinen Kuchen, meine Plätzchen, alles ohne Mehl und auch ohne diese großen Zucker- und Stärkemengen machen. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Also bei uns gibt es immer wieder mal Pfannkuchen, Kaiserschmarrn, alles mögliche Kuchen in allen Varianten, aber den backen wir halt dann mit Nüsse oder Mandeln und dann ist die Sache erledigt. Mhm. Also ich kann alles essen und das glauben ja die Leute immer nicht. Und deswegen haben die oft so Probleme, dass die das entsprechend umstellen.
Ja. Ja, die Frage ist eben, wie du sagst, die sagen, ja, was isst du denn dann?
Ja, genau. Ja. Aber da mache ich so, da habe ich, also da sage ich meine Patienten immer, ich habe dann auch immer wieder Leute, die sagen, mir geht's gut, aber ich muss auf Nudeln, Reis und Kartoffeln verzichten. Solange ich auf Nudeln, Reis und Kartoffeln verzichte, habe ich keine Magen-Darm-Beschwerden. Ja. Nur da kann ich reden. Dann sage ich, du hast es noch nicht verstanden. Doch, doch, ich verzichte drauf. Sage ich, nein, du hast es nicht verstanden, du verzichtest drauf. Ah. Deswegen hast du es noch nicht verstanden. Wenn du verstanden hast, dass Nudeln, Reis und Kartoffeln noch nichts schmeckt, dann verzichtest du nicht auf das, sondern dann lässt das einfach weg. Und das, wenn im Kopf angekommen ist, ja, ja, dann ist es wirklich so, dass es langfristig machen kann. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich muss mal auf was verzichten. Mhm. Und manchmal kapiert es der Kopf, aber noch nicht der Bauch. Und dann sage ich, macht es ein Drei-Gänge-Menü. Erster Gang, Nudeln blank, ohne alles. Ohne Butter, ohne Salz, ohne alles. Nudeln blank. Zweiter Gang, das Fleisch, das Gemüse, die Soße. Und im dritten Gang mischt man nochmal die zwei Hälften zusammen. Mhm. Das heißt, dann wird man merken, Nudeln schmecken nach gar nichts.
Ja.
Die ganze Geschmack ist in der Soße, im Gemüse, in die Kräuter, im Gewürze, im Fleisch, im Fisch, im Käse drin. Und wenn es dann zusammenmischt, dann schmeckt es nur noch die Hälfte so intensiv. Und ja, spätestens dann hat es der Bauch ackert. Dass ich nicht darauf verzichten muss, sondern dass ich es einfach weglasse.
Ja.
Und dann kann ich es auch langfristig umstellen.
Ja. Ja, wenn es immer so einfach wäre, gell? Wenn die, aber ich, also womit ich oft konfrontiert bin, ist schon dieser Suchteffekt. Also mir kommt vor, dass vor allem ja Brot, also oft weniger, nicht süße Sachen, interessanterweise sagen viele, na okay, also Süßes, das ist eh nicht so meins, aber das Brot, also irgendwas, und da gibt es ja einige Studien, die zeigen, dass eben doch das Diadin auch durch die Blut-Hirn-Schranke übertreten kann und dann an Opioid-Rezeptoren bindet. Und mir kommt vor, dass da schon ein Wahnsinn, also einerseits diese Gewohnheit, weil es einfach so massiv in allen, von in der Früh übers Mittagessen und Abendessen vorkommt. In der Früh gibt es das bei uns halt Buttersemmel zum Beispiel mit Marmelade oder Honig drauf und am Abend die Jause mit Brotzeit, mit wo man halt sozusagen was Deftiges isst, aber auch wieder das Brot dabei und die Leute echt ein Problem haben, sich da was anderes zu finden und auch diesen schon irgendwie nach sich echt nach dem Geschmack sehnen.
Ja, wobei, wie gesagt, wie du sagst, wenn Nudeln, Reis und Kartoffeln schmecken noch nichts, das ist nur, der Körper hat schon kapiert, da kommt eine Riesenmenge an Zucker. Ja.
Ja.
Und ob es jetzt halt wirklich Sucht ist oder nicht, vielleicht, bei einigen vielleicht schon.
Ja.
Allerdings, das ganze Suchtpotenzial habe ich dann, wenn der Energiestoffwechsel an seiner Grenze ist.
Genau. Ja,
dann bin ich an alle Suchtmittel sozusagen gierig drauf. Ob es jetzt Nikotin, Alkohol oder der Zucker ist. Oder natürlich Drogen.
Genau. Ja,
aber alle diese Suchtmittel haben eins gemeinsam, die pushen den Stoffwechsel.
Ja.
Ja. Und wenn mein Stoffwechsel grundsätzlich gut läuft, also auf Deutschland, wenn ich auf meine Fette als Energielieferant laufe, dann
sieht
man das alles nicht. Und deswegen ist der Unterschied, der eine kann es einfach umstellen oder das Rauchen aufhören, weil der braucht auch Nikotin als Kreislaufmedikament nicht. Nikotin ist ja nur ein Kreislaufmedikament, das pusht auch einen Kreislauf. Ja. Das schmeckt ja nicht gut, ja. Sondern es ist ja nur ein Kreislaufmedikament. Jetzt, wenn der Kreislauf, wenn die Energiegewinnung läuft und optimalerweise im Bereich der Fette, ja, dann habe ich eine Energie, nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Ja.
Genau.
Die reichen für 3 bis 6 Wochen hintereinander. Ja. Der Zucker ist noch maximal 4 Stunden weg.
Ja.
Wenn ich Belastung habe, noch teilweise schon nach 1/2 Stunde. Und dann brauche ich schnell wieder irgendwas, was pusht. Entweder wieder einen neuen Zucker oder irgendwas, was die Kreislaufhormone wieder hochtreibt. Dann Kaffee oder Nikotin oder sonst was.
Ja. Ja.
Und das ist dann das Suchtpotenzial auch, das ich sehe. Und deswegen versuche ich bei Leuten, die da nicht in diesen Fettstoffwechsel reinzukommen, natürlich auch zu sehen, gibt es Mikronährstoffdefizite, die
das verhindern.
Ja? Ja. Zum Beispiel ein Eisenmangel.
Ja.
Ja? Damit ich Energie gewinnen kann, aus Fette, muss ich die Fette brennbar machen. Ich weiß, ich muss die Fette erstmal in die Mitochondrien, in die Brennkammer der Zelle transportieren. Die Zucker schwimmen von selber rein. Die Fette brauchen einen Transporter und das ist Carnitin. Und um den herzustellen, brauche ich 5 Enzymsysteme und 2 davon brauchen das Kofaktor Eisen.
Ah, ja.
Ja, das heißt, für alle Hormone und so weiter brauche ich immer Eisen. Also kein Hormon ohne Eisen. Das heißt, wenn jemand überhaupt mit einem Fettstoffwechsel reinkommt und sich trotzdem bemüht, ja, dann ja. Läuft er immer nur, auch wenn er keine Zucker isst, dann läuft er trotzdem auf Zucker. Dann baut der Körper den Zucker aus seinen Eiweißen in der Leber. Mhm. Wenn die guten Eiweiße als Zuckerersatz verschwendet und dadurch kommen die immer wieder in den Hunger aus.
Mhm.
Ja. Ansonsten ist der Zellstoffwechsel im Rahmen von 2 Wochen auf Fette umgestellt. Aber wenn das nach 2 Wochen noch nicht funktioniert und die immer noch so diesen Zuckerhype haben, ja. Dann sollte man mal das Ferritin, den Eisenspeicher, messen, ob der auch wirklich das leisten kann, was man sich erhofft. Das heißt, die Hormone und Enzyme für Fettproduktion auch wirklich anzukurbeln.
Ja.
Ja? Und wenn das Ferritin niedrig ist, dann sollte man das ergänzen, theoretisch mit Tabletten, aber das funktioniert meistens nicht, wenn es niedrig ist, sondern in der Regel muss man sich das dann spritzen lassen.
Okay.
Das ist die einzige Möglichkeit.
Mhm.
Aber da ist das Ferritin, der Eisenspeicher, der sollte dabei immer der oberen Hälfte sein, weil alles, was drunter ist, das ist ein Mangel.
Mhm. Ja,
auch wenn es noch im Normalen ist.
Ja.
Weil die Labordiagnostik schaut ja so aus, wenn ihr einen neuen Laborparameter habt, dann werden da 2000 Leute gemessen und das, was die meisten haben, ist dann normal.
Ja, genau. Ja,
optional ist oftmals was anderes. Die meisten Leute in Deutschland und in Österreich haben Übergewicht, also da ist Übergewicht normal.
Mhm. Ja, eben. Ja. Dann ist ja alles in Ordnung.
Ja, genau. Also deswegen, Optimalwerte sind da wünschenswert, dann die man dann auch anstrebt. Und dann sollte Fettstoffwechsel funktionieren.
Mhm.
Außer es ist ein Schilddrüsenproblem dahinter oder sonst was. Irgendwas verhindert dann Fettstoffwechsel.
Okay.
Wenn ich nach 2-3 Wochen immer noch nicht in den Bereich reinkomme, in dem ich will, also in Fettstoffwechsel, in Energiestoffwechsel.
Wenn Ferritin in Ordnung ist, gibt es noch... Fallen dir jetzt so ad hoc andere, also was wären noch Mikronährstoffe, auf die du so immer schaust?
Also grundsätzlich kann man alles messen, dann ist man bei 1.500 Euro.
Ja. Ja.
Allerdings macht es alles nicht Sinn. Ja. Also das heißt, das meiste kriegt man über Essen, wie du vorher schon gesagt hast, mit einer hohen Nährstoffdichte. Ja. Und ansonsten ist das Einfachste, über das man zu überprüfen wäre, das ist so der kleine Standard in meiner Praxis, das ist das Ferritin und Eisenspeicher, ja, weil der sehr, sehr häufig Probleme macht, B12 und Folsäure und das Vitamin D.
Mhm.
Ja, das sind einmal die wichtigsten Sachen. Das soll nicht heißen, dass die anderen Nährstoffe nicht auch wichtig sind, aber wenn ich ein Vitamin D überprüfe, B3 zum Beispiel, dann bin ich gleich bei 35 Euro nur für diesen Wert.
Eben, ja.
Und für diese 4 ist man ungefähr bei 80 Euro. Das ist was man mal jederzeit einmal für so einen groben Überblick machen kann. Und wenn das schon mal läuft, dann kann man ja schauen, wenn das schon mal aufgefüllt ist, dann kann man schauen, wie geht's. Muss man wirklich dann noch mal ein bisschen tiefer in die Diagnostik rein.
Mhm.
Ja.
Aber
das sind immer die einfachsten Sachen.
Ja. Strebst du da bei all den Werten auf jeden Fall also die Obergrenze von den Grenzwerten an? Siehst du das als optimal dann? Oder?
Also grundsätzlich kann man bei den meisten Nährstoffen den Optimalwert sehr gut definieren. Das kostet nur Geld. Ja? Das ist nämlich so, dass man zum Beispiel das Ferritin ganz klar definieren kann. Zwischen 10 und 400 ist der normale Ferritinwert. Ja, jetzt wenn man da 25 hat, sagt jeder, ist der normal, ist der 25. Ja? Ist der so gut wie die meisten? Oder so schlecht wie die meisten?
Genau.
Aber beim Ferritin zum Beispiel ist es so, man kann den löslichen Transferinrezeptor bestimmen. Wenn die Zelle einen Nährstoffmangel hat, dann bildet die einen Transferinrezeptor aus. Der Transferinrezeptor, das Transferin transportiert das Eisen im Blut, das ist das Protein, das Eisen im Blut transportiert. Und wenn die Zelle einen Transferinrezeptor ausgebildet hat, dockt das Transferin an und das Eisen wird abgeladen.
Mhm.
Also beim Eisenmangel produziert die Zelle einen Transferinrezeptor. Mhm. Und den kann man auch messen.
Ah.
Und wenn der hochgeht, dann weiß man, die Zelle schreit nach Eisen.
Ja.
Und dadurch kann man den Ferritinwert, den Optimalwert auch sehr gut bestimmen.
Okay.
Also mit solchen Funktionswerten. Zum Beispiel fürs Ferritin einen löslichen Transferinrezeptor.
Mhm.
Aber der geht bei den meisten dann im Keller in der unteren Hälfte vom Normalbereich.
Also
das heißt, so ab 150, 200 ist bei den meisten gut.
Ja.
Und so ist es auch beim Vitamin D zum Beispiel. Mhm. Beim Vitamin D hat man auch einen Funktionswert, das ist das Parathormon.
Ja.
Das Parathormon geht beim Vitamin D unter 40 Nanogramm nach oben. Also die Zelle, prinzipiell ist es ja so, wenn die Zelle einen Nährstoffmangel hat, dann sagt die Zelle ja nicht, ah, mir wurscht, stirbe ich. Ja, sondern bei einem Nährstoffmangel ist es ja so, dass die Zelle Gegenmaßnahmen ergreift. Und eine Gegenmaßnahme beim Vitamin D, beim Kalziummangel ist, beim Kalziummangel bildet der Organismus Parathormon. Mhm. Ja? Und das Parathormon, wenn das Vitamin D nicht ausreichend ist, um das Kalzium aus dem Darm zu holen, holt das Parathormon aus den Speichern das Kalzium aus dem Knochen sozusagen, um den Blut-Kalziumspiegel und den Phosphatspiegel konstant zu halten. Und so hat man immer wieder Funktionswerte und kann schauen, wann gehen die hoch. Und wenn jetzt der Körper auf Reserve schalten würde, das heißt, wenn das Parathormon steigt, dann weiß man, aha, jetzt ist die Grenze, jetzt kommt man mit Vitamin D schon langsam in eine Mangelsituation. Mhm. Und so kann man bei den meisten Nährstoffen, auch beim B12 gibt es die Methylmalonsäure und so weiter, okay, also die Nährstoffe, die Optimalbereiche sehr gut definieren. Mhm. Und das schwächste Glied an der Kette reißt einfach. Ja? Deswegen ist es natürlich bei chronischen Erkrankungen wichtig, auch das im optimalen Bereich einzustellen.
Ja.
Aber grob gesagt, die obere Hälfte, der obere Normalbereich, der ist schon mal gut.
Da ist man schon ganz okay, gut unterwegs dann auf jeden Fall. Ja, wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe das Gefühl, ich könnte mich jetzt noch 3 Stunden mit dir unterhalten.
Ja, ich sage wirklich mit dir. Hat man gern machen. Ja.
Das müssen wir unbedingt wieder machen. Beziehungsweise würde mich auch freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen würden. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für dass du dein Wissen mit der Welt da draußen teils, auch nicht nur in Buchform, sondern jetzt auch in Podcast- und Interviewform. Mhm. Wo können denn jetzt die Zuhörer und Zuschauer mehr über dich erfahren?
Also ich habe für mein Buch eine Internetseite gemacht, das heißt www.artgerechteernährung.de. Mhm. Ja, da findet man viele Informationen, auch Leseproben im Buch und so weiter. Da ist ja halt ein YouTube-Video drauf, das man sich vielleicht mal anschauen sollte. Und da sind auch Kontaktdaten drauf, dass wenn jemand irgendwelche direkten Fragen noch hat, findet er dort meine E-Mail. Ja. Also das ist so einmal die meine Autorenseite. Mhm. Ja. Über die Praxisseite gibt es auch Infos, aber wenn man jetzt halt über die Ernährungskomponente mehr wissen will, dann ist am besten, man schaut online. Ja. Sind auch einige Leseproben drin. Wir haben auch immer wieder mal einen Kochkurs. Artgerechte Ernährung gibt es auch.
Ja.
Ja, ist cool, ja. Da machen wir zum Beispiel Tortellini aus Kohlrabi. Ja.
Aus Kohlrabi?
Naja, Kohlrabi dünn hobeln, dann kurz blanchieren, dann ist der Kohlrabi weich und dann kannst du den füllen und mit Ei am Rand die obere Hälfte, das zweite Blatt draufkleben.
Das ist ja
und dann kannst du damit machen, was du willst. Also panieren, grillen, sonst was.
Ja.
Nein, das ist ganz toll. Da habe ich einen Koch zur Seite, der das prinzipiell macht. Ich mache nur die Theorie dazu und er kocht dann und der kann das besser. Ja, aber da gibt es auch immer wieder Infos über diese Kurse. Ich höre da immer wieder mal Vorträge und wenn jemand sagt, ja, möchte einen Führer mal live erleben oder möchte einen Vortrag organisieren, jederzeit gerne. Ja.
Okay. Das heißt, ich werde natürlich dahin, also Links in die Shownotes stellen sowohl von deiner Praxisseite als auch natürlich von deiner Autorenseite. Das Buch kriegt man bei Amazon und bei dir direkt, oder?
Genau, also aber auch in jedem Buchhandel. Also
auch
der Buchhandel ist da angeschlossen, also bei mir über die Internetseite, da ist ein Shop drauf, aber auch bei Amazon. Bei Amazon sind auch sehr viele Rezensionen, schon knapp 80 Rezensionen. Auch Blick inside, also man kann da auch schon mal sich einen Überblick über das Buch und wie das aufgebaut ist verschaffen. Mhm. Ja. Man soll aber nicht erschreckt sein. Also das Buch hat sehr, sehr viele Fakten. Es ist aber so geschrieben, dass eigentlich jeder Patient, auch der Laie, sich das rausholen kann, was er für seine Krankheit bis ins Detail interessiert. Was er nicht interessiert, braucht er gerade drüber lesen. Ich frage es ja später nicht ab. Ja.
Sondern, wird nachher überprüft.
Sondern er kann dann drüber blättern und drüber lesen. Aber das, was er sucht, auch Kritikpunkte an dieser Ernährung und so weiter. Mit Rheuma, mit Gicht, mit Antibiotikum, alles so eine Basis. Also was man immer wieder für Unsinn hört, ist auch ganz, ganz akribisch in meinem Buch, ganz faktenreich mit unstrittigen Fakten dargestellt. Nicht mit Studien, sondern nur mit unstrittigen biochemischen Fakten. Immer nur eins und eins zusammengezählt, sodass jeder versteht.
Ja.
Also es versteht jeder Laie in dem Bereich, wie er sich interessiert, aber auch ein Ernährungsfachmann müsste eigentlich mit dazu geschnalzen. Auch
ganz
wenn
sicher.
Er dann umdenken müsste.
Ja. Außer er scheitert schon daran, ob Stärke Zucker ist oder nicht.
Ja, das ist halt vielleicht ein Problem, aber das ist auch erklärt.
Ja. Na gut, dann liebe Zuschauer und Zuhörer, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich bei diesem Gespräch und bei dem Interview zuzuhören. Wenn ihr denkt, dass diese Folge oder die Inhalte für jemanden von Interesse sind, den ihr kennt in eurem Bekanntenkreis, Freundeskreis, dann bitte teilt die Folge, teilt sie auf Facebook, auf Twitter oder auf all euren sozialen Kanälen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Kanal auf YouTube abonniert. Und jede Woche kommt eine neue Folge heraus. Und ich sage danke.
Danke auch an dich. Danke, Julia, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, danke schön.